Ja, sehr geehrte Damen und Herren, anlässlich dieser Pressekonferenz freue ich mich auch, Ihnen mich vorstellen zu können und dabei auch um die Genese bis zum heutigen Tag, zumindest was es meine Person betrifft, alles andere ist noch nicht so schnell aufzudecken, Ihnen da auch etwas zu erzählen zu können. Die Ereignisse sind Ihnen ja bekannt gemacht worden mit dem Bollettino, also diesem kleinen Schreiben der Pressekonferenz aus Rom. Als Theologen haben wir Spaß an Sprache und man kann auch in wenigen Zeilen viel lesen. Das werden wir mit der schreibenden Zunft unter Ihnen gemein haben. Und insofern lohnt es sich wirklich, dieses Schreiben vom 23.10. anzuschauen. Da heißt es, der Heilige Vater war jederzeit umfassend und objektiv informiert über die Vorgänge bei uns im Bistum. Und in der Diözese ist es zu einer Situation gekommen, in welcher der Bischof, seine Exzellenz Monsignor Franz Peter Tebatz van Elst, seinen bischöflichen Dienst zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausüben kann. Im Grunde ist damit schon ein wichtiges Zeichen gesetzt, einmal, dass über all das, was uns natürlich hier in Sorge versetzt, was im Bistum Unruhe bringt und viele Menschen auch außerhalb der Kirche ins Fragen, teilweise auch in sehr bewegte Fragen gestürzt hat, dass das nicht unbekannt ist. Der Heilige Stuhl hat eben dem Rechenschaft getragen, nicht nur mit dem Besuch von Kardinal Loyola, sondern auch mit den Gesprächen, die im Anschluss sich fortgeführt haben in Rom, diese Situation so einzuschätzen, dass der Bischof seine Aufgabe, seinen Dienst, der immer auch ein Dienst der Einheit und Dienst der Verkündigung am Heil ist, einfach momentan nicht ausüben kann. In der Klugheit dieser Formulierung ist da drin kein Vorurteil, keine Entscheidung vorweggenommen, aber schon ein Urteil gefällt insofern, dass zur gegenwärtigen Situation eben ein fruchtbares Wirken nicht möglich ist. Es heißt dann weiter darin, dass eben die Kommission eingesetzt wurde, die die Prüfung im Hinblick auf Bau des Bischofshauses vornehmen soll. In dem Moment, wo die Namen dieser Kommission dann auch im Weiteren veröffentlicht wurden, war jedem, der Sachkenntnis und Personenkenntnis hat, klar, dass das eine gemischte Kommission intern und extern besetzt ist mit hoher Fachkompetenz. Und im Grunde, wenn man eines sagen kann, in jeder Krise steckt auch eine Chance, dass das erste Ziel nicht nur dieser Kommission, sondern ich habe auch den Eindruck, über unser Bistum hinaus, in dem, wie Kirche Dinge kommunizieren möchte, Transparenz und der Wille zur Offenlegung eindeutig klar ist. Diese Kommission ist im Vorgehen, hat mehrere Termine in Limburg, arbeitet sehr intensiv auf der sehr komplexen Materie. Und die letzten Kommissionssitzungen werden erst im Januar des nächsten Jahres stattfinden. Das heißt weiter in der Ihnen auch vorliegenden Erklärung, dass auf Entscheidung des Heiligen Stuhls eben meine Ernennung, die vom Bischof designiert war für den 1. Januar, durch den Heiligen Stuhl ausgelöst vorgezogen wurde, auf eben diesen Tag, den 23.10. Und dem Bischof eine Auszeit, dieses Wort wird vermieden, sondern eine Zeit außerhalb des Bistums gewährt wird, bis diese Prüfung abgeschlossen ist. Im Grunde, die Presse hat immer Interesse an sehr aktuellen Informationen und als Ihnen diese Dinge am 23.10. vorlagen, hatten Sie mir gegenüber nur 8 Stunden Nachteil. Mich selbst haben diese ganzen Sachen eingeholt, Sie haben es auch schon mitbekommen, auf eine Pilgerreise auf dem Fahrrad nach Santiago am vorletzten Tag allerdings. Und ich hatte unmittelbar vorher ein Telefonat mit dem Regens des hiesigen Priesterseminars, wo wir darüber sprachen, dass es ja schön ist, wenn wir uns dann wiedersehen in Limburg, aber vielleicht nicht unmittelbar erstrebenswert im Januar und in dieser Situation. Und ich meinte noch, naja, das liegt noch weit zurück, legte beruhigt auf und direkt der nächste Anruf, ich lag immer noch auf der Wiese, war dann vom Heiligen Stuhl und hat mir dann mitgeteilt oder mich gebeten, dem zuzustimmen, dass meine Ernennung vom Januar vorgezogen werden darf auf diesen nächsten Tag. Außerhalb der Kirche wird man ja oft gefragt, ja, wie ist das? Ist das ein Befehl? Das ist immer ein Wunsch des Papstes, aber dem Wunsch des Papstes kann man sich in dem Fall schlecht entziehen. Und so habe ich dem zugestimmt und hatte noch 2 Tage Zeit, allein beziehungsweise mit meinem Bruder und meinem Neffen darüber nachzudenken. Meine beiden Verwandten haben die nächsten Tage sicher ein bisschen unter meinem schnelleren Fahrstil gelitten, aber es war dann eben 2 Tage, wo ich das allein mit mir herumgetragen habe, was das bedeutet. Was das bedeutet, das klärt sich auch für mich jetzt im Laufe der Zeit immer mehr auf. Am Tag darauf hat mich per Mail ein Brief vorab, mein Ernennungsdekret habe ich bis heute noch nicht, das hat auch seine Gründe, weil erst noch einige Formulierungen da gefunden werden müssen, erreicht. Und in diesem Dekret, was eben angekündigt wird mit diesem Schreiben vorab von der Kleruskongregation, sind dennoch einige wichtige Sachen benannt. Darin heißt es eben über das, was im Bulletin steht, hinaus, dass ich nun Generalvikar mit allen nach kanonischem Recht geltenden Pflichten, Vollmachten und Aufgaben bin, und zwar denen und nicht mehr und nicht weniger. Ich habe keine Sonderbefugnisse. Die einzige, die mir schon mal zugeteilt wurde, war die für die Zeit meiner Abwesenheit in Wiesbaden, wo ich Pfarrer bin, meinen Administrator, sprich den Pfarrverwalter, nach mir zu ernennen. Ich habe bislang darauf verzichtet, von diesem Recht Gebrauch zu machen, weil ich wollte mir diese Wurzel in der Pfarrseelsorge nicht gekappt haben. Und nach Rücksprache mit meinem Team und dem Pfarrgemeinderat scheint es für eine Übergangszeit auch noch sinnvoll zu sein. Aber wie gesagt, es sind keine Sonderrechte und Pflichten darin. Aber was viel interessanter ist, das ist dann, dass es heißt, eben in diesen Gesetzen, die für die Aufgaben eines Generalvikars wichtig sind, ist ein Kanon 480. Und da ist eine Änderung vorgenommen, dass ich eben in dieser Zeit der Ernennung in allen wichtigen Informations- und Rechenschaftsangelegenheiten dem Heiligen Stuhl allein verpflichtet bin. Das heißt, dass eben der Bischof in dieser Zeit tatsächlich außerhalb seiner Diözese sich aufhalten wird und seine Amtsgeschäfte nicht wahrnehmen und die Amtsgeschäfte dann auf mich übertragen werden. Und einer möglichen Versuchung der Hochmut, die mir zum Glück nicht so eigen ist, ist dann aber im letzten Abschnitt dieses Briefes nochmal Rechnung getragen. Im Wesentlichen besteht Ihr Auftrag also darin, für die ordentliche Verwaltung der Diözese und die nötigen Abläufe Sorge zu tragen. Das muss man ganz nüchtern sehen. Es gilt darum, einfach die Amtsgeschäfte weiterzuführen in dieser Zeit. Und dann der Abschlusssatz heißt es, und dazu beizutragen, dass die verstörte Situation im Bistum Limburg sich beruhigt. Das ist natürlich die große Kunst. Die letzten 2 Tage war ich allein auf dem Fahrrad und da war es nicht so leicht, diese offene Situation erst einmal anzunehmen. Ich habe jetzt 2 Tage hier in Limburg hinter mir und die ersten Begegnungen mit den Mitarbeitern im Ordinariat, aber auch, merke ich sehr deutlich, von Seelsorgerinnen, Seelsorgern und Priestern im Bistum. Das ist für mich ein Stimmungsumschwung, weil ich bin erstmal nicht allein, sondern habe sehr deutlich eine ganz große Anteilnahme, Offenheit und Vertrauensvorschuss erfahren. Das ist vielleicht auch dem glücklichen Umstand geschuldet, dass ich einen langen Weg in meiner Diözese hinter mir habe, durch 5 verschiedene Aufgaben als Pfarrer, durch 7 Jahre hier im Priesterseminar als Regens und dass sehr viele Menschen mich kennen. Es gibt ja bei Jesuiten diesen einen freundlichen Satz, sei immer nett zu deinen Vorgesetzten, sie könnten auch wieder deine Untergebenen werden. Ich habe immer versucht, mich daran zu halten. Ich genieße und ich glaube, das war seinerzeit auch ein Anlass, weshalb der Bischof in seiner Wahl einen Generalvikar zu benennen, auf mich gekommen ist, dass ich eben bei vielen Mitarbeitern in der Diözese nicht unbekannt bin und doch da auch Vertrauen genieße. In den 2 Tagen am Fahrrad habe ich gemerkt, dass man jetzt keinen Plan für die Lösung der anstehenden Dinge fällen kann, sondern zunächst einmal sich selbst mitbringt. Das ist wenig, aber das ist auch viel, wenn man da drin merkt, dass man in dem, was man mitbringt, Interesse, ich will jetzt so hohe Worte wie Liebe zu den Menschen vermeiden, das mögen die anderen beurteilen, Interesse an Menschen hat, einen sehr bodenständigen Glauben und ein Gottvertrauen, was jetzt nicht eine Verbrämung der Situation durch fromme Sprüche sein soll, sondern das muss was Alltägliches sein. In der Theologie gibt es ein Wort von einem der Kirchenväter: nur was angenommen ist, kann erlöst werden. Es ist dort sehr christologisch gemeint, warum Jesus Christus Mensch wird, um die Menschheit zu erlösen. Aber ich glaube, dass das in sehr vielen Lebenssituationen auch gilt. Als Menschen tendieren wir dahin, erst Situationen lösen zu wollen. Und wenn sie gelöst sind, dann wollen wir sie annehmen. Aber das ist zumindest nicht der Weg Gottes mit uns Menschen, weil sonst wäre er nie zu uns gekommen. Und ich glaube, es ist auch der Weg in diese Zeit, in unserer Diözese und überhaupt, dass wir Situationen erstmal, auch wenn sie nicht ideal, auch wenn sie in vielen Dingen falsch sind, erstmal annehmen, das heißt nicht gutheißen, annehmen müssen. Und wenn wir das tun, dann haben wir darin Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl von den eigenen Kräften als auch von den Menschen, die mit uns sind. Und das war so das Erste, was ich mitgebracht habe. Nicht was erlöst ist, wird angenommen, sondern was angenommen ist, kann erlöst werden. Das Zweite ist, der eigentliche Schatz, den wir im Bistum haben, das sind die Menschen des Bistums, auch die Menschen der Kirche. In der vergangenen Zeit ist Kirche in der Wahrnehmung immer mehr von einer Lebenssituation, von einem Lebensort, von einer personalen Dimension hineingerutscht in eine institutionelle Sichtweise und darauf bei manchen Menschen auch reduziert. Und Kirche ist immer beides. Sie ist Institution, sie hat eine persönliche Dimension und das Persönliche ist auch ambivalent, weil es hat Fehler, weil wir Menschen sind, aber es hat auch sehr viel Wertvolles, sehr viel Heilsames, auch in einer Situation, die sehr wund ist. Ich bin in meiner Ausbildungszeit in Limburg gewesen und in dieser Zeit wurde ich als Limburger, der nach Rom kam, erst einmal suspekt empfangen, weil als Limburger ist man ja quasi sofort progressiv. Nach 5 Jahren hat mich das Schicksal ereignet, dass ich als Römer wieder zurück nach Limburg kam. Dann war ich für kurze Zeit der Römer, wo man automatisch konservativ ist, zumindest im Ansehen der Menschen. Und in der Zeit habe ich gelernt, dass solche Kategorien und Schubladen nicht ausreichen und auch den Menschen, in dem Fall auch mir, nicht gerecht werden. Und zum Schluss sind viele Dinge nicht Fragen der theologischen Position, nicht Fragen des Kirchenbildes, sondern zum Schluss auch Fragen des Charakters, der Fähigkeit zu vertrauen, auch in Menschen zu vertrauen und der Fähigkeit, konstruktiv mit anderen umzugehen. Und in diesem Schatz, Vertrauen, konstruktiv umgehen, Lagerdenken zu überspringen, in der Vergangenheit ist viel von Gräben die Rede gewesen, ich sträube mich innerlich ein bisschen davon zu denken und zu reden, dass wir Gräben haben, weil das schreibt eine Situation fest. Ich glaube, dass wir im Bistum Limburg und in der Kirche das abbilden, was das Leben ist, mit der Unterschiedlichkeit von Positionen und von Haltungen, von Meinungen. Und dass wir in Limburg genauso breit aufgestellt sind wie überall in der kirchlichen Wirklichkeit. Es war nicht unsere Sonderheit, dass wir Dinge haben, die in anderen Dingen, in anderen Bistümern spektakulär gewesen wären. Der Einsatz von pastoralen Mitarbeitern, oft in der Nachfolge, ich sage sehr stark in der Zusammenarbeit mit Priestern, eine Synodalordnung, die in Limburg sehr bekannt ist, auch über unsere Grenzen hinaus. Ich kann mich über sowas jetzt nicht so besonders wundern, weil das für uns einfach selbstverständlich ist. Was das Besondere als Limburger ist, das habe ich gemerkt im Vergleich mit anderen Diözesen, das ist genau diese Fähigkeit, mit Menschen in verschiedenen Positionen, in verschiedenen kirchlichen Gruppierungen vertrauensvoll umgehen zu können und etwas Gemeinsames aufzubauen. Für mich persönlich verbinde ich das sehr stark mit dem Geist der Exerzitien, Ignatius, das ist vielleicht ein bisschen speziell, aber für mich nicht unwesentlich, so diese Fähigkeit, Geister zu unterscheiden und nicht zu schnell Menschen in Schubladen zu stecken, gut und böse. Die Fähigkeit, wenn man einen anderen nicht versteht, versuchen nachzufragen und seine Aussage von dem her, Ignatius sagt es zumindest so, zu retten. Ich würde für mich sagen, zu verstehen, was eigentlich seine Intention ist. Dem anderen zu unterstellen, dass er im selben Geist, der Geist Gottes ist und der, weil er Geist Gottes ist, sehr unterschiedliche Menschen hervorbringt. Das Bild einer Kirche, die nur mich als Klon hätte, ist etwas ganz Furchtbares. Aber das Bild einer Kirche, die so breit ist, wie Menschen es sind, das ist etwas für mich Tröstendes, auch in der Situation. Und insofern auf das zurückkommen, was ich mit Limburger Stil verbinde, eben die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, ihnen zu vertrauen und mit ihnen etwas konstruktiv zu bauen, was zum Schluss etwas Gemeinsames ist, aber eben nicht das, was mir gehört oder ich gestaltet habe, sondern das ist jetzt meine Überzeugung, dass die Kirche immer noch Gott gehört und dass wir da drin einen Teil haben, was mitgestalten zu dürfen, glaube, dass Gott sehr viel Vertrauen in uns hat, uns das anzuvertrauen, was so wertvoll ist, weil wir machen Fehler, aber dass er uns darin auch nicht allein lässt und dass er in dem Ganzen auch seine Art von Humor in uns reinlegt und mindestens an dem so leidet, woran wir leiden, wenn es nicht gut ist. Insofern ist der Bischof auch in seiner Zeit außerhalb des Bistums der Bischof der Diözese Limburg. In seinen Amtsgeschäften, die ruhen in dieser Zeit und ich habe jetzt die, viele sagen von außen, nicht einfache Arbeit, jetzt eben nicht nur die Amtsgeschäfte weiterzuführen, sondern versuchen auch da Ruhe reinzubringen. Wenn ich mich als Erlöser der Diözese sehen würde, müsste ich verrückt werden. Ich sehe mich als der, der ich bin, der einfach in tägliche Kleinarbeit und in Gesprächen das tut, was er schon immer getan hat, nämlich eine Leidenschaft für Menschen zu haben, die Kirche zu lieben und darin auch Gott zu vertrauen. Und wer mich kennt, der weiß, dass das jetzt nicht fromme Sprüche sind, sondern dass es so meinem bodenständigen Glauben geschuldet ist und dem, der ich als Person bin. Ich sage immer, es gibt wenig, worauf ich stolz bin. Eins ist meine Demut. Die Beruhigung der Situation, das ist in einer Phase, wo, egal was wir sagen, Menschen schnell in der Versuchung sind, uns wieder zu vereinnahmen. Was sagt jetzt jemand darin gegen jemanden? Ich bin kein Diplomat und vom Naturell werde ich da Fehler machen, aber vom Naturell her werden Menschen auch wissen, dass ich nicht gegen Menschen Position beziehe, gleich welcher Art, sondern dass ich versuche, konstruktiv aufzubauen. Und ich weiß auch, dass ich da drin nicht allein bin. Ich merke das bei den Mitarbeitern im Bistum, da ist eine ganz große Sehnsucht. Wer bei uns in Kirche arbeitet, tut es nicht, weil es ein Job ist, sondern der macht es, weil es Leidenschaft ist, weil da eine innere Überzeugung dabei ist und weil eine hohe Identifikation dabei ist. Und momentan in einer Situation, wo jeder, der beim Bistum arbeitet, auf jede Familien- oder Vereinsfeier sich dafür erklären und rechtfertigen muss und im Grunde unter so einen Leidensdruck kommt, den Menschen auch wieder das zu ermöglichen, dass sie mit Stolz ihre Arbeit tun, mit dem Selbstbewusstsein, was dem geschuldet ist, was wir oder für was wir stehen. Das würde mich freuen, wenn wir da einfach Geistesverwandte finden und gemeinsam so diese Situation in eine Normalität und Ruhe hineinbringen, was nie die Ruhe eines Friedhofs ist. Also wer Kirche kennt, der weiß, dass wir da drin uns leidenschaftlich streiten können, zum Schluss auch Familie sind, dass wir für Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, immer suspekt sind. Gerade in der katholischen Version ist die Kirche sehr gern Projektionsfläche für viele Dinge. Kleine Anekdote, als ich ins Priesterseminar gegangen bin, hat meine Schwägerin nach einem halben Jahr mich gefragt, du, schlaft ihr da auf Pritschen? Also da ist mir mal schlagartig klar geworden, wie groß die Mauern um Kirche sind für Menschen, der ein Stückchen jenseits steht und für den, der in ihr ist, oft gar nicht mehr wahrnehmbar. Das ist auch so ein Kommunikationsproblem, was wir haben. Insofern glaube ich, dass jeder, der zum Beispiel mal 4 Wochen mit mir im Pfarrhaus gelebt hat, Praktikanten, Kapläne, fast mehr von mir wissen als meine Familie, die viel von mir weiß. Das kann man schwer übertragen, aber als Bild wünsche ich, dass Menschen so dieses Kirche von innen, von Menschen, die diese Leidenschaft tragen, ein Stückchen mitleben zu können, um sich dann das Urteil zu machen. Und das Urteil darf differenziert und unterschiedlich ausfallen. Wir werden Dinge unterschiedlich gewichten. Aber Kirche ist momentan in einer Situation, wo Menschen sich fast schämen, da drin zu sein, was sie nicht verdient haben, diese Menschen. Wir haben etwas ganz Wertvolles anvertraut bekommen, nämlich die Menschen selbst. Und vor allem gerade die, die oft nicht selbst sprechen können und die in ihrem Leben Gott suchen, weil sie da eine Not in ihrem Leben haben. Kirche ist kein Selbstzweck, sondern zuerst für diese Menschen da. Und ich habe gemerkt, dass in dieser Zeit als Pfarrer, auch wo Kirche sehr gebeutelt ist, dieser Strom nicht abreißt. Auch wenn in der Zeit viele zum Amtsgericht gegangen sind. Die Menschen, die Seelsorge gesucht haben, sind in der Zeit immer noch zu Kirche, zu Seelsorgerinnen, Seelsorgern und Pfarrer gegangen. Wir merken, dass das Kirche einen Vertrauensverlust hat und trotzdem in der Zeit vertrauen uns noch Menschen ihre Kinder an in der Erziehung, im Weitergeben von Werten, was Leben ist und da eben diesen Weg weiterzukommen. Ich merke in allem, was ich jetzt erzähle, komme ich in meine Leidenschaft, was Kirche ist. Die werden ganz andere Fragen haben. Deswegen, wenn wir medial dieses Interesse hätten, das zu erzählen, was eigentlich unser Herzensanliegen ist, Evangelium Jesus Christus, das wäre toll. Aber es ist genauso verständlich, dass Sie ganz andere Fragen haben und denen möchte ich mich auch gern stellen jetzt.